so zwei Lager. Du gibst die einen, die sind völlig heiß auf Weihnachten und können es kaum erwarten, endlich wieder die Deko aus dem Keller zu holen, sie aufzustellen und diese Weihnachtsgemütlichkeit zu erzeugen und schon seit Tagen oder Wochen darauf hinfiebern, endlich wieder in diese Weihnachtsstimmung zu kommen. Da gibt es die anderen, die sagen, was, schon wieder Weihnachten? Und da erzeugt bloß dieses Wort Weihnachten so Stressperlen auf der Stirn. Da gibt es die, die sagen, ich fühle mich überhaupt nicht nach Weihnachten. Hoffnung und Freude, das sind die letzten Gefühle, an die ich gerade denke, von denen ich mir vorstellen kann, dass ich sie überhaupt fühlen kann. Zu welchem Lager zählst du? Meine Kinder zählen definitiv zum Lager 1. Seit Tagen und Wochen laufen sie schon mit ihrem Wunschzettel durch die Gegend und immer wieder kommen sie zu mir, weil ich irgendwas dazu schreiben muss, was sie auf irgendeinem Plakat, Prospekt oder in irgendeiner Werbung gesehen habe. Ich muss ständig rechnen, weil meine Kinder fragen, wie oft müssen wir noch schlafen, bis endlich Weihnachten ist? Kannst du es auch kaum erwarten? Oder gehörst du eher zum Lager 2 und du musst sagen, deine Gefühle passen so gar nicht zur Weihnachtsfreude? Das kann ja auch ein Druck sein, so dieses Weihnachtsfeeling zu bekommen. Ja, diese Weihnachtsstimmung, dieses Weihnachtsfeeling, das wird ja ganz hoch gehalten. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade in dieser Weihnachtszeit gar kein Weihnachtsfeeling sich einstellen will, sondern dass gerade in dieser Weihnachtszeit die Gefühle verstärkt werden, die man eigentlich schon in sich trägt. Wenn du fröhlich und optimistisch bist, dann bist du in der Weihnachtszeit noch viel fröhlicher. Aber wenn dein Leben geprägt ist von Traurigkeit, dann ist in der Weihnachtszeit auch dieses Gefühl der Traurigkeit viel präsenter. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass die Adventszeit nicht dazu da ist, uns in irgendeine Stimmung zu versetzen, uns irgend so ein besonderes Weihnachtsfeeling zu bescheren. Die Adventszeit ist dazu da, dass wir uns daran erinnern und uns bewusst machen, dass dieser Jesus, von dem wir gerade gesungen haben, diese Hoffnung für die Welt, in diese Welt kam, um uns in unserer ganz persönlichen Situation zu begegnen und uns zu retten. Und damit ist die Weihnachtszeit für dich, ganz egal wie du dich fühlst, total relevant. Weil Weihnachten sagt uns, es kam der Sohn Gottes in die Welt für dich, um dich rauszuholen aus deiner Finsternis. Jesus ist das Entscheidende, nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern in unserem Leben. Und darum wollen wir uns in dieser Adventszeit Zeit nehmen, diesen Jesus in vielleicht ganz neuer Weise kennenzulernen. Und meine Hoffnung ist, dass Jesus jedem von uns auch ganz neu begegnet. In Philipper 2, Vers 9, da lesen wir, dass Gott seinem Sohn einen Namen verliehen hat, der über allen Namen ist. Jesus hat einen Namen bekommen, der über allen Namen ist. Und damit ist nicht der buchstäbliche Name Jesus gemeint. Jesus ist schon damals eigentlich ein ganz geläufiger Name gewesen. So wie Paul und Peter hießen damals auch viele Menschen Jesus. Selbst heute gibt es noch Menschen, die den Namen Jesus bekommen. Sogar berühmte Fußballer heißen Jesus oder Jesus. Diese Menschen haben keinen Namen verliehen bekommen, der überall ein Name ist, sondern es ist eben der Jesus Christus. Das Entscheidende ist nicht der buchstäbliche Name Jesus, das Entscheidende ist die Person, die sich hinter Jesus Christus verbirgt. Und hunderte Jahre bevor Jesus geboren wurde, da sieht der Prophet Jesaja das Kommen eines Königs voraus. Eines Königs, der Frieden schafft, der Krieg beendet, der für Gerechtigkeit sorgt und Zerstörtes wiederherstellt. Dann lesen wir das, was Boris schon gelesen hat, in Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Man wird ihn nennen, heißt es hier. Dieses Kind, das geboren ist, wird man nennen. Wir erfahren ja gar nicht, wer Jesus nun diese vier Spitzennamen gibt. Aber was hier ausgedrückt wird mit man wird ihn nennen, ist, das ist die Art und Weise, wie sich Jesus den Menschen zeigt. Jesus wird bekannt sein als ein Mensch, als ein König, als ein Gott, den man nennt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedefürst. Das heißt, dieser Name, diese Spitznamen werden ihm gegeben, weil Menschen ihn in dieser Art und Weise erleben und ihn so beschreiben. Das ist mein Herr, das ist mein Retter, das ist mein König. Und diese vier Namen, die wollen wir uns genauer angucken, weil sie Jesus und das Wesen von Jesus so besonders beschreiben. Und heute gucken wir uns den Wunderrat an. Haben wir auch eben gesungen, Wunderrat. Ein interessanter Name, da stecken ja zwei Wörter drin, nämlich Wunder und Rat. Hier in der Bibel steht wunderbarer Ratgeber. Also zwei Wörter, Wunder und Rat, sind hier zusammengesetzt zu einem Namen, der Jesus beschreibt. Und das erste Wort ist Wunder oder wunderbar, hebräisch Pele. Und das Spannende ist, dieses Wort kommt an unterschiedlichen Stellen in der Bibel vor, zum Beispiel auch in 2. Mose 15, Vers 11. Und dieses 2. Mose 15, das ist ein Lobgesang des Volkes Israels, nachdem Gott sein Volk aus Ägypten befreit hat, das Meer geteilt hat und sein Volk durchs Schilfmeer geführt hat und sie sicher ans andere Ufer brachte, während die Feinde in den Fluten umkamen. Und in diesem Loblied wird Gott für dieses Wunder gepriesen. Also wenn hier Wunder steht, dann sind Wunder im buchstäblichen Sinne gemeint. Die Wunder Gottes, das Übernatürliche, das passiert, wenn Gott anfängt zu wirken. Und das zweite Wort ist dann das Wort Rat oder Ratschlag, Ratgeber. Dieses Wort kann auch im Sinne von führen oder herausfordern verstanden werden. Hier ist also eine Person, ein König, der sein Volk führt in einer Weise, die Wunder wirkt. Jesus wird beschrieben als ein König, der dafür bekannt ist, dass er in wundersamer Weise führt und berät. Und wer Jesus folgt, der wird ihn als wunderbaren Ratgeber kennenlernen. Aber was heißt das praktisch? Wir lesen mal den Zusammenhang, in dem Jesaja diesen Namen nennt. Ich lese mal ab Vers 1 in Jesaja 9. Da heißt es, das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast deine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Ein sehr deutliches Bild. Hier ist beschrieben ein Volk, eine Menschenmenge, die jubelt und sich freut, weil Krieg beendet wird. Weil die Menschen, die sie im Krieg unterjocht haben, weg sind und Frieden herrscht. Jesaja spricht hier über das Nordreich Israel. In dieser Zeit, als diese Prophetie entstand, lebte das Nordreich unter der schrecklichen Herrschaft der Großmacht der Assyrer. Und die Assyrer waren ein mächtiges und ein besonders brutales Volk. Und die Assyrer haben das Nordreich Israel brutal erobert, besetzt und viele der Israeliten nach Assyrien verschleppt. Eine ganz schlimme Situation. Und in dieser Situation sagt Jesaja nun, dieses Volk, das im Finsteren lebt, das sieht ein helles Licht. Nein, er sagt nicht, es sieht ein helles Licht, sondern er sagt sogar, es hat ein helles Licht gesehen. Jesaja sagt, hier ist eine neue Hoffnung, der Krieg ist beendet, es herrscht Frieden, weil ein König gekommen ist, ein Kind geboren ist, ein Sohn gegeben ist, der als Wunderrat und in den anderen Weisen das Volk regieren wird und so Frieden herstellen wird. Und ich stelle mir vor, wie das Volk diese Prophetie hört. Ihr als Volk, das im Finsteren lebt, habt doch ein helles Licht gesehen. Und ihr könnt euch freuen, wie bei der Ernte. Und ich stelle mir vor, wie das Volk dann antwortet, nein, wir sehen kein Licht. Wir sehen keine Hoffnung. Wir brauchen dringend einen Retter. Wir sehnen uns nach Hoffnung. Aber wo ist diese Rettung? Und ich glaube, bis heute können sich so viele Menschen identifizieren mit diesem Gefühl. Da liest man eine Prophetie von Hoffnung und von Rettung und dann guckt man in die eigene Situation hinein und sieht nur Finsternis. Bis heute gibt es zu viele Situationen, in denen die Finsternis zu dominieren scheint und nicht die Spur von Licht zu erkennen ist. Wie dringend sehnen sich wohl die Ukrainer nach einem Wunderrat, einem Herrscher, der das Wunder des Friedens vollbringt. Aber wo ist dieses Licht? Selbst wenn die Waffen irgendwann in der Ukraine niedergelegt werden, wie soll je wieder wirklicher Frieden zwischen den Ländern herrschen? Wo ist das Licht im Iran, wo Menschen getötet werden, weil sie für ihre Freiheit eintreten? Wo ist der Herrscher, der Frieden in dieser Situation schafft und Gerechtigkeit schafft? Wo ist der Wunderrat, dem es gelingt, alle Nationen im Kampf gegen den Klimawandel zu einen, damit es gelingt, diese Welt zu erhalten? Wo ist der Wunderrat, der es schafft, die Reichtümer dieser Welt gerecht zu verteilen, damit an keinem Ort dieser Welt mehr Menschen an Hunger sterben müssen? Es gibt so viele Situationen, in denen man sagen kann, ich sehne mich nach Licht, aber ich sehe es nicht. Eine Sache ist ganz wichtig, bei jeder Prophetie, die sich auf Jesus als den Messias bezieht, ist die Erfüllung ein Prozess. Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Bei Jesaja 9 sehen wir das ganz deutlich. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Diese Verheißung hat sich vor etwas mehr als 2000 Jahren erfüllt. Da ist uns ein Kind geboren. Und es ist nicht irgendein Sohn uns gegeben worden, sondern der Sohn Gottes, der in diese Welt kam, um die Welt zu erlösen. Aber dann lesen wir direkt danach in Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und über seinem Königreich, das er gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Wenn man sich schon diesen Vers dann wieder anguckt, dann merkt man, auf diese Erfüllung warten wir noch. Es ist ein Sohn gegeben, aber auf dem Thron Davids, der hier auf der Erde Frieden schafft, scheint noch niemand zu sitzen. Wir warten noch auf diese Erfüllung. Wir warten doch darauf, dass Jesus wiederkommt und als König sein ewiges Friedensreich aufbaut, in dem es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei und keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Und jeder, der Jesus Christus kennt, der trägt auch diese Hoffnung und diese Erwartung und diese Sehnsucht in sich. Weil jeder, der Jesus kennt, ihn als Wunderrat und Friedensstifter kennengelernt hat und die berechtigte Hoffnung in sich trägt, dass diese Verheißung wirklich Wirklichkeit wird. Dass nicht nur ich aus der Finsternis ins Licht geholt wurde, sondern dass der Tag kommt, wo eine neue Schöpfung, ein neues Friedensreich entsteht, wo keiner mehr Leid und Ungerechtigkeit erlebt. Advent bedeutet auch, sich auf diesen Moment vorzubereiten, diesen Moment zu ersehnen und herbeizubeten. Und gleichzeitig ist es aber so, dass dieses Licht bereits in die Welt gekommen ist. Und das bedeutet, dass dieses Licht dir auch jetzt schon als Wunderrad begegnen will. Es gibt einen König im Alten Testament. Und bei diesem König kann man diese Eigenschaft des Wunderrats erkennen. Und das ist König Salomo. Salomo bittet Gott darum, dass er ihm Weisheit, die Weisheit gibt, die er braucht, um sein Volk gut zu regieren. Und Gott freut sich über dieses Gebet und erfüllt es und gibt Salomo eine Weisheit, die nicht von dieser Welt kommt, sondern direkt von Gott kommt. Und Salomo wird so weise, dass Könige aus aller Welt kommen, um von ihm einen Rat zu bekommen. Und überall ist Salomo bekannt für seine Weisheit. Und nun gibt es eine zentrale Geschichte, die Salomos Weisheit ausdrücken soll. Das ist die Geschichte von zwei Frauen. Und diese zwei Frauen haben beide einen Sohn bekommen und in der Nacht stirbt einer dieser beiden Babys. Der Sohn der einen Frau stirbt. Und diese Frau macht nun Folgendes, sie steht einfach auf und geht zu der schlafenden anderen Frau, nimmt ihr das lebendige Baby weg und tauscht es gegen das Tote ein. Am nächsten Tag wacht die andere Mutter auf, sieht in ihrem Arm das tote Baby und sie merkt sofort, das ist nicht mein Kind. Die andere Mutter hat doch mein Kind in ihrem Arm. Und es steht ein heftiger Streit und man kann natürlich nicht beweisen, ob sie Recht oder Unrecht hat. Und dieser Fall kommt vor König Salomo. Er hört sich das an, diesen Rechtsstreit, und dann sagt er Folgendes am Ende, nachdem er sich das angehört hat: Bringt mir ein Schwert, zerteilt das Baby in der Mitte und gebt beiden Frauen jeweils eine Hälfte. Die eine Frau sagt, ja, das ist okay, mach das. Aber die wirkliche Mutter sagte, nein, lass mein Kind leben, gebt es ruhig dieser Frau, Hauptsache es wird nicht getötet. Und da erkannte Salomo, wer die wirkliche Mutter ist und gab ihr das lebendige Kind. Was für eine wunderbare Art und Weise, in einer Situation Rat zu schaffen. Aber was ich an dieser Situation so spannend finde, ist, dass es eine Streitigkeit von zwei ganz gewöhnlichen Frauen ist. Es ist spannend, dass diese Streitigkeit von zwei ganz gewöhnlichen, einfachen Frauen das Beispiel wird, um die Weisheit eines Königs zu beschreiben. Ich frage mich, warum gibt sich Salomo überhaupt mit diesem Problem ab? Hat er ja nicht wichtigere und größere Dinge zu tun? Die göttliche Weisheit in Salomo wird anhand einer Situation beschrieben, in der er sich der privaten, ganz persönlichen Not von zwei Personen zuwendet, mit denen ein gewöhnlicher König wahrscheinlich nicht einmal sprechen würde. Göttliche Weisheit zeigt sich darin, dass ein König sich einer Not, einer ganz persönlichen, privaten Not zuwendet. Und genau das entdecke ich auch bei Jesus. Die Juden erwarteten ja einen Messias-König, der sich auf den Thron in Jerusalem setzt und als mächtiger Herrscher die Feinde aus dem Land vertreibt und so Frieden schafft. Und was macht Jesus? Jesus geht zu den ganz einfachen, normalen Menschen. Er sieht ihre Not, er heilt ihre Krankheiten, er wirkt Wunder unter den einfachsten Leuten und gibt ihnen einen klaren Rat. Kehrt um und wendet euch Gott zu, ändert euer Leben und folgt mir nach. Jesus wurde mal von den Pharisäern herausgefordert. Da wurde eine Ehebrecherin bei frischer Tat ertappt. Und sie nahmen diese Frau und schleiften sie vor Jesus und sagten, wir haben diese Frau beim Ehebruch ertappt. Das Gesetz Mose sagt, dass eine Frau, die Ehebruch tut, gesteinigt werden wird. Was tun wir nun? Und sie wollten damit Jesus in eine Bredouille bringen. Weil egal, wofür sich Jesus entscheiden würde, er würde etwas falsch machen. Jesus dürfte als einfacher Mensch kein Todesurteil aussprechen, das war den Römern vorgesehen, er würde sich strafbar machen und gleichzeitig würde er sich bei dem Volk, dem er sich doch so liebevoll zugewendet hat, unbeliebt machen. Wenn er aber sagen würde, ja, steinigt sie nicht, dann wäre offensichtlich, dass Jesus kein Prophet, kein Messias, geschweige denn Gottes Sohn sein kann, denn er wäre nicht treu gegenüber dem Wort Gottes. Und so sagt Jesus dann: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann lassen sie alle ihren Stein fallen und gehen. Und dann, als alle weg sind, wendet sich Jesus dieser Frau zu und sagt zu ihr: Ich verurteile dich nicht, aber sündige ab jetzt nicht mehr. Was für ein wunderbarer Ratgeber, der die Not einer Frau kennt, die Gebrochenheit, der nicht urteilend über ihre Schuld spricht, sondern sagt: Ich verurteile dich nicht, aber ich will, dass du nicht mehr sündigst. Ändere dein Leben, kehr um, richte dich auf Gott aus. Jesus tritt in Beziehung mit Menschen. Das hat er damals ganz unmittelbar und sichtbar gemacht in dieser Welt. Aber Jesus wirkt auch heute noch in deinem und meinem Leben als Wunderrat. Jesus hat gesagt, als er diese Welt verlassen hat: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht hast du ein ganz konkretes Problem, eine ganz konkrete Not. Vielleicht brauchst du in einer ganz konkreten Situation einen Ratschlag. Und ich bin mir sicher, wenn du Jesus deine Nöte und Probleme hinhältst, dann hat er eine wunderbare Lösung für dich. Diese wunderbare Lösung ist vielleicht nicht immer das, was du auf den ersten Blick erwartest, aber es ist die Lösung, die deine Finsternis in Licht verwandelt. Das zeichnet Jesus aus. Dafür ist er bekannt. Er ist der Wunderrat. Aber wisst ihr, das größte Wunder, das Jesus getan hat, ist das Wunder am Kreuz. Der Kern jeder Finsternis ist nicht Krieg. Auch der Kern der Finsternis des Volkes Israel war nicht der Krieg und die Eroberung der Assyrer, war nicht die Not und das Verderben. Der Kern jeder Finsternis ist Gottes Ferne. Immer dann und überall da, wo sich Menschen von Gott entfernen, entsteht Finsternis. Die Bibel hat dafür einen Begriff, sie nennt das Sünde. Sünde ist der Drang in jedem Menschen, sich von Gott zu entfernen. Finsternis in dieser Welt gibt es nur, weil wir uns von Gott entfernen und ohne ihn leben. Das ist so ein trauriges Dilemma. Sünde gaukelt uns vor, wir könnten entfernt von Gott die Dinge finden, die nur Gott uns geben kann. Das ist die Lüge der Sünde. Entfernt von Gott die Dinge finden zu wollen, die nur Gott geben kann. Glück, Sicherheit, Erfüllung, bedingungslose Liebe. Und weil Menschen entfernt von Gott etwas suchen, was nur Gott geben kann, entsteht so etwas wie Unzufriedenheit, Neid, Habsucht, Gewalt, Depression. Ein mächtiger Herrscher könnte jetzt sagen: Ich besiege diese Finsternis. Ich merze die Finsternis in dieser Welt aus, indem ich jeden Menschen, der sündigt, bestrafe und beseitige. Das Problem ist, es würde keiner übrig bleiben. Jeder Mensch dieser Welt hat Anteil an der Finsternis dieser Welt. Auch du und ich. Deshalb wählt Jesus einen anderen Weg, einen persönlichen Weg. Jesus wendet sich jedem Menschen ganz persönlich zu und wird sein persönlicher Wunderrat. Jesus Christus ist für dich und für mich gestorben, um dich und mich aus der Finsternis ins Licht zu holen. Jesus hat deine Schuld am Kreuz getragen, hat deine Sünde dir weggenommen, damit du nun wieder Gemeinschaft mit Gott haben kannst. Und das bringt dich in die Lage, dass du ganz neu seine Liebe erfahren kannst und im Licht Gottes leben kannst. Und ich habe bei der Vorbereitung der Predigt gemerkt, es ist total schwer, über dieses Wunder der Erlösung zu sprechen. Die richtigen Worte zu finden, es auszudrücken und zu beschreiben, was da in mir und so vielen anderen passiert ist. Und ich glaube auch wirklich, dass man es selber wirklich erlebt haben muss, dieses Wunder der Erlösung, um es wirklich zu begreifen. Was wir nur machen können, ist immer wieder davon zu schwärmen, wie genial es ist, von Jesus erlöst zu sein, diese Befreiung zu erleben, dass da Schuld weggenommen wurde und etwas ganz Neues in mir entsteht. Und ich plötzlich merke, weil der Heilige Geist in mir lebt, ich verändert werde und da Liebe in mir entsteht, die vorher nicht da gewesen ist. Und ich plötzlich anfange, neu zu denken, Menschen mit anderen Augen zu sehen, anfange für Menschen zu hoffen und irgendwie ist passiert, dass dieses Licht, das in mir wächst, anfängt auch durch mich zu scheinen. Ein ganz entscheidender Ratschlag von Jesus steht in Matthäus 16, Vers 25. Da heißt es, da sagt Jesus, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Mit eigenen Worten, wenn du dein Leben nach eigener Faust leben willst, wenn du jenseits von Gott nach dem Leben suchst, das nur er geben kann, dann wirst du nur Verderben finden. Aber wenn du dein Leben Gott unterstellst und seinen Ratschlägen folgst, dann wirst du wahres Leben finden. Jesus hat alles für dich getan. Er hat alles dafür getan, um dich aus der Finsternis ins Licht zu holen. Aber jetzt ist es an dir und mir, diesem Jesus zu folgen, mit ihm zu leben, seine Ratschläge kennenzulernen und zu beherzigen. In Matthäus 18, Vers 20, in dem bekannten Missionsbefehl, da sendet Jesus seine Jünger aus und sagt, macht alle Welt zu meinen Jüngern, tauft sie und dann heißt es, lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Das ist so entscheidend. Lernen zu halten, was Jesus gelehrt hat. Die Ratschläge Jesu ernst zu nehmen und ihm zu folgen. Und das wird das Wunder bewirken, dass du dich veränderst. Und ich glaube, das ist die Strategie Jesus, bis er wiederkommt, wirklich Finsternis in Licht zu verwandeln. Jesus hat sich einzelnen Menschen zugewandt. Und wir wissen gar nicht, wie viele Menschen das waren in Israel. Es werden Tausende gewesen sein. Aber wie wenig sind Tausende im Vergleich zu mehreren Milliarden? Aber das Werk Jesu geht weiter, seit es Gemeinde gibt und Menschen erfüllt werden mit diesem Licht und selber zu Hoffnungsträgern werden, die in dieser Welt das Licht Jesu leuchten zu lassen. Indem sie das Licht nicht für sich behalten, sondern dieses Licht in die Welt tragen. Und deswegen gibt es Hoffnung für die Welt. Deswegen kann in dieser Welt Licht entstehen und Licht sichtbar werden, weil Gott sich Menschen zuwendet und sie in Jesus Christus erlöst. Das wünsche ich dir, dieses Erlebnis, immer wieder neu, dass Jesus, der Wunderrat, dir begegnet und Licht in die Finsternis bringt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du diese Welt nicht in der Dunkelheit lässt, sondern dass du selbst in deinem Sohn Jesus Christus als Licht in diese Welt kamst. Und auch wenn das Licht in manchen Situationen so unscheinbar und unsichtbar erscheint, ist es doch da und breitet sich aus. Ich danke dir, dass schon so viele Menschen die Hoffnung, die in dir Jesus ist, erfahren durften. Und dass du für so viele Menschen schon ein Wunderrat geworden bist. Und das ist unser Wunsch, Herr, dass noch viel mehr Menschen das erkennen, Herr, dass du ihr Retter, ihr König, ihr Wunderrat bist. Und wir wollen uns da von dir gebrauchen lassen. Wir wollen das erleben, wie das Licht, das in uns lebt, nicht nur für uns scheint, sondern Kreise zieht und die Dunkelheit um uns herum erhellt. Wir wissen manchmal gar nicht, wie das gelebt werden kann, wie das passieren kann, Herr. Aber auch da bist du der Wunderrat, der uns zur Seite steht, der uns führt und leitet. Und das wollen wir erleben, Herr, wie wir aus deiner Kraft dazu beitragen, das Licht in dieser Welt die Überhand nimmt und die Finsternis vertrieben wird. Amen.